SRF 1.
SRF 1 Forum.
Eine kleine App sorgt für grosse Diskussionen. Die sogenannte Tracing-App oder etwas ein einfacher gesagt Corona-Warn-App. Und weil die nicht unumstritten ist, reden wir darüber hier im Forum. Durch die Sendung begleitet sie Radka Laubacher. Einen guten Abend miteinander. Corona-App, eine Chance oder ein Risiko? Die Frage stellen wir unseren Hörerinnen und Hörern seit 2 Tagen, und zwar online. Und die Antworten, die halten sich so etwa die Waage. Christiana Sutter, sie schreibt auf Facebook, die App ist da mal was Nützliches. Ich werde sie installieren, sobald man kann. Und kommt postwendend Antwort über vom Tommy Frischknecht. Absoluter Blödsinn. Dies wird der Anfang der Überwachung sein, ohne mich. Das Forum, die Sendung, wo Sie anrufen und mitreden können. Die Nummer ist 0848 440 222. Und jetzt stelle ich Ihnen meine Gäste vor. Zugeschaltet ist von daheim der Marcel Salaté. Die treibende Kraft hinter dieser App. Der Marcel Salaté ist Epidemiologe an der ETH Lausanne und Leiter der Expertengruppe Digitale Epidemiologie vom Bund Covid-19. Guten Abend, Herr Salaté.
Guten Abend.
Bevor wir zu dieser App kommen, brennt mir wirklich eine Frage unter den Nägeln. Das Parlament ist ja diese Woche an der außerordentlichen Session ein bisschen auf Bremse gestanden, hat man den Eindruck, was die Corona-App angeht. Es braucht, es will, eine gesetzliche Grundlage. Hand aufs Herz, Marcel Salaté, haben Sie nach dem Entscheid die Tischkante gebissen?
Nein, das habe ich nicht gemacht. Natürlich hat es mich zuerst mal ein bisschen überrascht und ich habe mich auch gefragt, was ist jetzt das? Geht es um Bremse? Aber es ist mir dann nachher natürlich auch klar geworden, dass es um einen normalen politischen Diskurs geht und der ist letztlich auch gar nicht schlecht, wenn man eben im Endeffekt nicht allzu fest auf die Bremse tritt, ist das schon okay.
Also die Zeitverzögerung, sagen Sie, kein Problem?
Die ist jetzt für mich kein grosses Problem, wenn man das nicht allzu lang rauszieht. Und insbesondere auch nicht, wenn die Zahlen weiterhin tief bleiben.
Hier im Studio ist Judith Belesch. Sie ist Zürcher Nationalrätin der Grünliberalen. Sie ist Mitglied von ParlDigi, das ist die digitalische parlamentarische Gruppe. Und sie ist vor allem auch Geschäftsführerin von Swico, das ist der Wirtschaftsverband der IT-Branche. Guten Abend, Frau Belesch.
Guten Abend.
Und über die Verzögerung, da regen Sie sich, glaube ich, gerade ein bisschen auf. Sie finden, das ist im Parlament, tut mir Unrecht. Warum?
Also ich bin froh, dass ich die Frage klären kann. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen angegriffen worden, heute den ganzen Tag durch, und ist von den Medien vielleicht missinterpretiert worden. Der Auftrag vom Parlament ist ganz klar gesehen, dass es nicht zu einer Verzögerung darf kommen, sondern dass man die App lanciert und parallel dazu eine gesetzliche Grundlage schafft, damit das alles auf einem guten Fundament steht. Und in der Session haben wir dann gehört, die Antworten vom Bundesrat ein bisschen zur Verwirrung geführt bei uns Parlamentariern, wo er dann plötzlich von einer kleinen Testphase geredet hat. Aber wir haben heute Morgen in der Zeitung ja nachlesen können. Anscheinend hat das BAG von Anfang an erst vorgehabt, einmal eine Testphase zu machen, bevor man es breit ausrollt. Und mir ist es einfach wichtig zu sagen, dass das Parlament hier wirklich keine Verzögerung hat wollen und dass die Verzögerung sicher nicht an uns liegt.
Sie haben sich der Stimme enthalten. Warum?
Ja, weil eben auf dem Moment selber hat der Bundesrat Verwirrung ausgelöst, wo er plötzlich von dieser Pilotphase geredet hat. Und wir haben unmissverständlich gesagt, es dürfe nicht zur Verzögerung kommen. Deshalb.
Judith Belesch, eins müssen wir noch klarstellen. Sie sind ganz klar für die App und Sie sagen auch, ich tue die auch installieren.
Ich tue die ganz sicher installieren, ist eine riesige Chance.
Der dritte im Bund ist der Matthias Müller. Er ist seit 5 Monaten Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz. Er hat Recht in St. Gallen studiert und ist jetzt an der Uni Zürich. Und Sie haben vorher gesagt, Sie sind seit Wochen eigentlich schon mehr oder weniger in den Heimen, weil Sie schreiben, glaube ich, Ihre Dis. Also für Sie ist die Situation jetzt nicht so wahnsinnig neu. Guten Abend, Herr Müller.
Guten Abend miteinander.
Sie sind ein klarer Gegner von dieser Corona-App. Warum? Die App, die soll ja freiwillig sein. Und ich nehme an, Sie haben auf Ihrem Handy auch Twitter, Google Maps, Uber, alles Mögliche.
Also ich möchte vorausschicken, dass es höchste Zeit ist, dass wir jetzt einmal eine gesamtgesellschaftliche Debatte führen über den Umgang mit dieser Corona-App, eine differenzierte Debatte über die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit von so einer Corona-App. Ich glaube, in dieser ganzen Corona-Hektik droht den Sprung zu einer App, von der man sehr viel erwartet, von einer App, aber wo sehr viel von diesen Erwartungen gar nicht oder kaum kann erfüllen. Hinzu kommt, dass irgendwie ein stringentes Gesamtkonzept fehlt. Und ich bin froh, muss ich Ihnen sagen, Frau Laubacher, dass wir wegkommen inzwischen von dieser ganzen technischen Diskussion, dass wir jetzt die politische Dimension in das Ganze reinbringen. Und ich bin auch froh, dass das Parlament in meinen Augen auf die Bremse gedrückt hat und gesagt hat, halt, stopp. Ob schon das Ganze freiwillig ist, können wir nicht ausschliessen, dass es da einen potenziellen Eingriff gibt in die Grundrechte. Und da müssen wir sehr viele Fragen noch klären. Und darum braucht es da eine demokratische Legitimation.
Sie haben es eben gesagt, eine Staats-App in Anführungs- und Schlusszeichen ist Ihnen nicht so wahnsinnig sympathisch. Aber eben die Frage nach dem, was auf Ihrem Handy sonst noch drauf ist und was alle die privaten Anbieter über einen wissen, die ist ja damit nicht beantwortet. Also, da gibt man ja viel mehr Daten raus.
Ja, richtig. Ob das gut ist oder nicht, über das kann man sich streiten. Aber ich glaube, der matchentscheidende Punkt dort ist, dass das auf einer freiwilligen Basis erfolgen tut. Da haben wir den Staat, der kann Daten sammeln. Und da müssen wir, glaube ich, schon ein kritisches Auge drauf werfen. Und ich bin sehr froh, dass das Parlament das auch eingesehen und gesagt hat, wir müssen noch eins drüber gehen bis im Juni, Juli, wo wir die Sommersession haben. Ich muss einfach noch eins kurz sagen, der Bundesrat hat das ja nicht wollen. Der Bundesrat und die Entwickler haben per 11. Mai sofort breit lancieren. Und der Bundesrat Berset hat sogar selber gesagt, er erachte es als unnötig, so eine bundesgesetzliche Grundlage zu schaffen. Darum hat die Motion ja auch abgelehnt von der Staatspolitischen Kommission.
Gerade der Entscheid vom Parlament beschäftigt die Leute sehr. Ich habe über ein Dutzend Mail dazu bekommen. Einer, der es auch nicht ganz nachvollziehen kann, das ist der Urs Waber. Er ist in Altdorf im Kanton Uri daheim. Und ich habe mit ihm schon heute Morgen einmal telefoniert. Guten Abend, Herr Waber.
Ja, guten Abend miteinander.
Sie verstehen den Entscheid auch nicht ganz. Ihnen wäre es, glaube ich, lieber gewesen, wenn das schneller gegangen wäre.
Ja, das ist genau so, Frau Laubacher. Die Diskussion kommt mir ein bisschen vor, wie wenn man die Feuerwehr zuerst einmal zwingt, abzuwarten, bis irgendwelche Details noch geregelt sind und draussen brennt. Ich verstehe das nicht. Ich bin auch nicht sicher, wenn ich jetzt den Herrn Müller gehört habe, ob er überhaupt sich mit der App beschäftigt hat und weiss, um was es da geht. Also ich meine, das Ganze ist freiwillig. Niemand wird gar nichts gezwungen. Wo ist jetzt das Problem? Aber wir sind in einer Krisensituation. Wir wollen das Land wieder öffnen. Niemand will gerne noch lange daheim bleiben. Die Firmen wollen es aufzutun. Die Leute wollen arbeiten. Und statt dass wir alle Möglichkeiten nutzen, damit das reibungslos über die Bühne geht oder mit möglichst geringen Schaden, stellen wir die Möglichkeit auf die Seite stellen und starten eine Grundsatzdiskussion. Das finde ich im Parlament unwürdig und ich bin bitter enttäuscht.
Auf der anderen Seite, ohne Gesetz, Urs Waber, haben Sie da keine Angst, dass zum Beispiel Ihr Restaurant dann sagt oder ein Fitnesscenter, hallo, hallo, Herr Waber, ohne App kommen Sie da bei mir nicht rein, also dass es einen gewissen Missbrauch geben könnte? Die Befürchtung haben Sie nicht?
Ja, also das ist sicher ein Punkt, den muss man anschauen. Ich verstehe den freien Sinn so, dass der Staat Rahmenbedingungen schafft, wo innerhalb von den Rahmenbedingungen der Bürger selber die Wahlfreiheit hat. Und für mich heisst das einfach, wenn ich will in ein Restaurant reingehen, wo sagt, Waber, du musst die App haben, dann nachher mache ich das. Und wenn ich finde, nein, ich will das nicht, dann habe ich die Auswahl, in ein anderes Restaurant zu gehen, das das nicht von mir verlangt. Also ich habe so oder so die freie Wahl.
Jetzt, Judith Bellesch, wenn Sie zugelassen haben, Urs Waber ist enttäuscht vom Parlament. Was sagen Sie ihm?
Ja, Herr Waber, mir tut das sehr leid, dass Sie enttäuscht sind. Ich kann nur wiederholen, was ich schon mal gesagt habe. Uns ist es nicht darum gegangen, eine Verzögerung herbeizuführen. Wir haben wollen, dass das parallel läuft, dass die App ausgerollt wird. Aber es ist das BAG, das jetzt hier anscheinend die erste Testphase machen will. Jetzt, was mir noch wichtig erscheint, Herr Waber, wenn Sie sagen, ja, nein, ich will ja das App selber frei wählen, ob ich die App installieren und wir sollen nicht das Fitnesscenter oder ein Restaurant das befehlen können. Das ist eben genau der Grund, für wieso wir eine gesetzliche Grundlage gebraucht haben, um diese Freiwilligkeit auch unter Privaten festzuhalten. Und das ist ein bisschen unverzichtbar, die gesetzliche Grundlage. Sonst entsteht einfach ein bisschen Appetit, oder ich sage jetzt mal von ihrem Verkäufer oder von ihrem Restaurant oder so, sie nur noch reinzulassen, wenn sie die App haben. Und das haben wir wollen vermeiden.
Das ist aber interessant, weil da tun die sehr stark eingriffen in die Wirtschaftsfreiheit. Wieso lassen sie den Leuten nicht freigestellt, ob sie halt dann nicht in das Fitnesscenter gehen oder nicht in das Restaurant gehen oder nicht in das Hotel? Das kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben mündige Bürger, wieso lassen wir ihnen nicht Wahlfreiheit? Und wieso müssen wir einen wichtigen Schritt in der Bewältigung von dieser Krise verzögern für theoretische Diskussionen, die wir gerne nachher führen können, wenn die Krise vorbei ist und das Problem gelöst ist.
Also Sie würden das nicht stören, wenn das ein Restaurant verlangt. Sie würden sagen, okay, ist mein Entscheid, ob ich dorthin gehe oder nicht.
Das ist ganz genau so.
Urs Waber, vielen Dank. Sie geben uns hier in der Runde Stoff zum Nachdenken. Ihnen einen ganz schönen Abend und einen Gruß auf Altdorf.
Danke gleichfalls. Auch einen schönen Abend.
So, jetzt werde ich die App noch mal ein bisschen genauer anschauen, weil auch dazu kommen wahnsinnig viele Fragen bei uns rein via E-Mail. Und da weiss eigentlich niemand besser Bescheid als der Marcel Salaté, Mitentwickler von dieser App. Das ist eine Zusammenarbeit von der ETH Lausanne und Zürich. Marcel Salaté, können wir das an einem Beispiel durchspielen? Ist das in Ordnung?
Das ist in Ordnung, ja.
Also gehen wir davon aus, ich pendle, das mache ich tatsächlich. Ich sitze sicher sehr viel mehr als eine Stunde lang im vollen Zug. 2 Meter Abstand ist absolut nicht möglich. Und in der Nähe ist jetzt jemand, der infiziert ist. Der hat die App getroffen, ich habe sie getroffen. Der Infizierte weiss noch nicht, dass er infiziert ist. Ein paar Tage später wird er krank, lässt sich testen, ist positiv. Und dann, wie geht es weiter?
Genau, also was man vielleicht mal vorausschicken muss, was eben ganz wichtig ist und auch das grosse Problem an diesem Virus, ist, dass die Person eben schon ansteckend ist, bevor dass sie sich krank fühlt. Und man redet von rund 2-3 Tagen vor den Symptomen. Und deshalb ist eben eine Ansteckung dann genau möglich. Obwohl sich die Person noch gesund gefühlt hat, hat sie sich möglicherweise schon bereits angesteckt. Wenn die Person jetzt also einen Test macht und der Test eben positiv zurückkommt, dann bekommt sie vom Arzt oder von der Ärztin einen Code. Und diesen Code kann sie dann in die App eingeben. Und mit dem wird eigentlich ihre ID, also die ID von dieser Person, hochgeladen. Und die wird dann quasi an alle anderen Telefone verteilt. Oder die Telefone machen ständig laufend eine Abfrage an den Server und sagen, hey, gibt es etwas Neues? Und da die Telefone ja laufend quasi eine Liste gemacht haben von den IDs, die eben in der Nähe waren, kann jedes Telefon selber durchschauen, bin ich in der Nähe von dieser Person in einem relevanten Raum. Und wenn das so ist, also relevanten Zeitraum, und wenn das so ist, dann kann man eben die Nachricht geben. Und all das ist anonym abgelaufen, weil das sind einfach alles IDs, die niemand kann entschlüsseln kann.
Das ist ja die Bluetooth-Technologie, die gebraucht wird und die kann ja, wenn es mir recht ist, Scheiben nicht erkennen, Wände nicht erkennen. Und viele Hörerinnen und Hörer haben geschrieben, sie haben Angst, dass es einfach wahnsinnig viele falsche Meldungen gäbe, dass da ständig irgendwie ein SMS kommt, dass wir in der Nähe sind. Also im Prinzip die Angst der Leute ist, oder ich glaube auch von den Firmen, dass die Leute mehr oder weniger nonstop in der Quarantäne sind.
Also, da muss man 2 Sachen sagen. Erstens mal ist es völlig unmöglich, dass man ein SMS bekommt, weil niemand weiß, wer man ist. Es gibt keine Kontaktdaten. Aber klar, die Angst ist natürlich, dass man dann einfach eine Nachricht von der App bekommt, nonstop. Und das ist uns natürlich bewusst. Wir machen da sehr viel Forschung auch und da wird auch Forschung betrieben rund um die Welt und insbesondere natürlich auch bei Apple und Google selber, wie dass man genau die Abmessungen machen kann, dass so ein Falschalarm eben so stark wie möglich reduziert wird. Also wir haben auch die Berechnungen gemacht und wir werden natürlich die Analysen auch alle veröffentlichen, dass das eigentlich etwas ist, wo man sehr gut abmessen kann. Schieben ist natürlich schwierig, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel hinter einer Plexiglasscheibe schafft, dann kann die Person die App auch temporär, also das Bluetooth in der App temporär abschalten. Oder zum Beispiel das Gesundheitspersonal, das natürlich auch die ganze Zeit im Virus ausgesetzt ist.
Marcel Salaté, eine Frage. Es ist eine App, die der Bund rausgeben oder rausgibt. Der Marcel Müller, der Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz, sagt, das ist nicht die Richtung, wo das rausgeht. Also warum, Matthias Müller, finden Sie, dass der Bund eigentlich der falsch ist, das rauszugeben?
Also wir sind der Meinung, dass es per se muss in Frage gestellt werden, ob es überhaupt so eine Corona-App braucht, ob das der schonendste Weg ist. Ist das überhaupt notwendig jetzt in dieser Phase? Ich hätte es eigentlich noch lieber vom Bund als von irgendeinem Privaten. Ich finde es gut, dass der Marcel Salaté darauf hinweist, was die App alles kann. Es gibt aber auch vieles, was die App eben nicht kann. Auf das weist er zum Glück auch hin. Es ist zum Beispiel nicht ausgeschlossen, ob durch die Analyse oder Beobachtung von Metadaten die Aufdeckung von dahinterliegenden Identitäten nachher gleich eben möglich ist oder zu eruieren ist. Auf das wird in den Dokumenten, die die Entwickler herausgegeben haben, auch darauf hingewiesen. Ich finde, das ist wichtig und das muss man der Transparenz halber auch der Bevölkerung sagen. Ich glaube, ganz wichtig in dieser Debatte jetzt rund um die Corona-App ist, man darf sich von dieser vermeintlichen Sicherheit, die die Corona-App gibt, darf man sich eben nichts vormachen. Wir wissen noch nichts über die tatsächliche Effektivität der digitalen Kontaktverfolgung. Wir wissen noch nichts, was passiert, wenn man technisch bedingte Ungereimtheiten oder Unsicherheiten hat, wie eben die sogenannten False Positives. Das muss man alles noch herausfinden und darum braucht es eben die Diskussionen. Ich meine, nur ganz kurz, das ist ja immer ein Bruchteil von der Geschwindigkeit jetzt oder von der Geschwindigkeit entwickelt worden und getestet worden als eigentlich üblich, oder?
Judy Belesch von der Grünliberalen als Nationalrätin und eine Verfechterin von der App. Falsche Sicherheit, die App vermittelt.
Also ich sehe da keine falsche Sicherheit. Ich glaube, jeder hat verstanden, dass das eine App ist, die einem alarmiert. Das ist weder ein Impfmittel, noch ist das eine Maske. Ich sehe da keine falsche Sicherheit. Es geht lediglich darum, dass Leute, die irgendwo in einem Gefahrenbereich gesehen sind, dass die alarmiert werden. Was ich vielleicht auch noch ergänzen will, Herr Müller, Sie haben ganz zu Beginn von Ihren Ausführungen von der Datensammlung durch den Bund geredet. Und ich möchte einfach hier klar festhalten, es gibt keine Datensammlung, weder durch den Bund noch durch sonst irgendetwas. Die App, die kann keine Daten sammeln, die weiss nicht, wer sie sind, die weiss nicht, wo sie sind, die weiss nicht, wer sie getroffen haben. Alles, was sie kann, ist irgendwelche Datencodes, so IDs, abgleichen mit einer Zentrale. Das ist alles, was sie macht.
Das ist richtig. Also die App tut keine Bewegungsdaten sammeln. Was aber eben die App kann machen oder was man eben nicht ausschliessen kann, und das tun eben, wie gesagt, der Salaté und Kompanie tun das auch ausweisen in ihren Dokumenten. Man kann eben nicht ausschliessen, dass das Risiko eben doch besteht, dass man am Schluss eben durch sogenannte Metadaten kann aufspüren, wer dahinter liegt oder wer nicht. Aber ich denke, das sind ganz technische Raffinessen, die man da noch ausmachen muss. Ich glaube, die zentrale Frage, und die auch legitim ist, braucht es überhaupt so eine App? Hat man nicht schonendere Mittel, die dem Zweck dienen? Und da stehen so viele Fragen für mich im Raum. Ich glaube, eine wichtige Diskussion ist auch, die ich jetzt als junger Mensch muss stellen, wir stehen vor dem 11. Mai. Wir stehen vor dem 11. Mai, das ist die ganz grosse Öffnung, die wir jetzt werden haben. Und jetzt machen wir so einen Nebenschauplatz auf mit einer Corona-App, wo sehr viele Leute die Sinnhaftigkeit in Frage stellen, wenn man nicht einen gewissen Prozentsatz hat. Auf das können wir vielleicht noch sprechen. Aber in so einer Phase müsste doch auf allen Plakaten stehen, noch einmal in Erinnerung gerufen werden, Leute, bevor sie jetzt alle rausgehen, noch einmal die grundlegenden Vorschriften in Erinnerung gerufen, Hände waschen, unnötige Mobilität einschränken und Distanz wahren. Das sind die ganz zentralen Regeln, die auch die ETH darauf hingewiesen hat, dass das die Reproduktionszahl tief behalten.
Aber wäre nicht die App einfach ein Mosaiksteinchen unter vielen?
Richtig, also ich bin froh, dass der Salaté und andere sagen, dass das nicht der Heilsbringer ist, sondern dass das ein Puzzleteil bleibt. Aber dann kommen wir eben auf die wesentliche Frage, wie viele Leute sollen die App am Schluss effektiv benutzen. Und da ist ja auch ein Streit entbrannt, weil man sagt ja, es müssen sehr viel sein. Man redet immer von diesen 60%. Auf Bauerdeutsch heisst das 5,1 Millionen Bürgerinnen und Bürger, die man die App aufdrucken will, freiwillig.
Zu diesen 60%, das debattieren wir noch. Jetzt haben wir einen Hörer am Telefon, und zwar läutet sie an aus dem Tessin. Es ist Nadine Vassiljevic. Guten Abend.
Guten Abend.
Was meinen Sie? Ist die Corona-App eine Chance oder ein Risiko?
Nein, ich finde es ein Risiko, und ich werde mich auf das Interview berufen von dem Datenschützer, der Chef vom Datenschützer, der jetzt pensioniert worden ist und letzte Woche bei euch ein Interview gegeben hat.
Der Zürcher Datenschützer, der Herr Beriswil. Genau.
Genau, genau. Und er hat, es geht um Freiwilligkeit. Das Freiwillige ist, finde ich, etwas sehr Gefährliches, weil man kann immer sagen, wenn etwas passiert, die hat es ja freiwillig gemacht. Und er meint, dass der Bund, wenn es überhaupt nötig ist und wenn er findet, der Bund, dass es in, etwas bringt, dass man soll es obligatorisch machen. Und wenn es obligatorisch ist, hat er Verantwortung. Wer etwas passiert, wer also etwas gehackt wird und wer Daten weitervermittelt werden aus irgendwelchen Gründen mit anderen Leuten, dann hat er Verantwortung und muss dafür stehen. Und freiwillig kann man dann immer sagen, hat es ja freiwillig gemacht, jetzt ist das passiert. Und das ist für mich der Hinderungsgrund, dass ich es auf jeden Fall nicht machen würde.
Bleiben Sie doch dran, Judith Bellesch, jetzt hat die Hörerin Nadine Vasiljevic. Eigentlich müssen wir, wenn man ehrlich ist, das obligatorisch machen. Weil sonst kann man sich daraus schlaufen.
Das ist ein Standpunkt, den man vertreten kann. Also es gibt sehr viele Leute, die wollen natürlich mehr staatliche Kontrolle. Die sehnen sich danach. Die wollen auch Bussen für Leute, die rausgehen. Die wollen einen Impfzwang. Die wollen viel mehr Verbot. Das kann man so empfinden. Ich bin halt der Meinung, das entspricht unserer liberalen Gesellschaft nicht. Ich sehe in dieser App ein Instrument für die Eigenverantwortung. Ich kriege eine Meldung, wenn ich in einem Risiko Situation gekommen bin. Ich gehe mit testen aus Eigenverantwortung, weil ich mein Umfeld will schützen, meine Mutter will schützen, meine Schwiegermutter, mein Team, meine Familie, alle, mein ganzes Umfeld. Für mich ist das etwas Schönes und deshalb wundert es mich ein bisschen, dass die Jungfreisinnigen dagegen sind, weil die Eigenverantwortung ist eigentlich ein hohes Gut in der Schweiz und an der Freiwilligkeit werde ich nicht rütteln, also ich würde mich gegen ein Obligatorium klar wehren. Es geht genau ums Gleiche wie beim Handwaschen und Distanzwahren. Letztendlich braucht es eine gewisse Disziplin von sich aus, das zu machen. Ist auch eine Frage von der Solidarität. Und der Herr Beriswil hat jetzt die Meinung geäussert. Ich habe mit dem Eidgenössischen, das ist dann der eidgenössische Datenschützer, Kontakt gehabt. Und er hat sich ganz klar für Freiwilligkeit ausgesprochen.
Ja, Entschuldigung.
Nadine Vasiljevic, wenn Sie zuhören, also wenn Frau Bellesch sagt, nein, es muss freiwillig sein, haben Sie nicht das Gefühl, wenn man den Leuten sagt, ihr müsst das installieren, dass das kontraproduktiv wäre?
Es ist so, dass die Dame mich falsch verstanden hat. Ich bin überhaupt nicht für staatliche Kontrolle per se. Es geht nur darum, dass der Staat sich aus der Verantwortung zieht, in dem Moment, wo etwas passiert, im Sinn von, dass die Daten missbraucht werden, heutzutage wissen wir überhaupt nicht, wer die Möglichkeit hat, die Daten zu missbrauchen. Und darum geht es mir. Es geht mir darum, dass die Freiwilligkeit so ein bisschen fies ist. Weil es fies ist, dass jeder natürlich glaubt, dass er etwas sehr Gutes macht und nachher werden seine Daten missbraucht und niemand hat Verantwortung. Abgesehen davon, wegen dieser, meine Mutter und meine Großmutter würde ja schützen und ich weiß genau, mit wem ich Kontakt habe. Also diese Selbstverantwortung hat man ja auch schon ohne App.
Der Matthias Müller wird auf Sie reagieren.
Also Frau Vasiljevic, ich danke herzlich für Ihr Votum. Eigentlich können Sie meinen Platz da übernehmen, weil Sie haben da die Eigenverantwortung eben im richtigen Sinn verteidigt, oder? Es ist wichtig, dass liberale Stimmen aufkommen und das haben die Jungfreisinnigen gemacht. Wenn der Staat mit einer App kommt, wo er sagt, es müssen mindestens 60% die App installieren. Wie gesagt, man redet von 5,1 Millionen Menschen, die nachher plötzlich die App auf sich führen sollten. Völlig vergessen, dass eben sehr viele Leute gar nicht so handytaugliche Apps auf sich führen. Oder? Aber das mit dieser Freiwilligkeit, das ist eben ganz wichtig. Oder? Und das ist meines Erachtens im Stadium, so wie es der Bundesrat eben angedenkt hat, ist das ein Feigenblatt. Bei dieser freiwilligen App oder, entsteht meines Erachtens ein sozialer Druck. Weil am Schluss läuft es eben, oder könnte es daraus herauslaufen, dass man eben nicht mehr in Gebäude rein kann, wenn man die App nicht vorweisen kann. Und das ist meines Erachtens gefährlich. Was passiert mit denen, die die App nicht mit auf sich führen? Darf man noch Nein sagen zu seiner App? Oder ist man nachher, wie es eben der Bruno Beriswil auch gesagt hat, geraten wir da ins gesellschaftliche Zwielicht?
Frau Vasiljevic, verstehe ich Sie richtig? Also Sie fragen sich auch im Prinzip, geht es um die Haftung schlussendlich, wenn etwas wäre?
Ja, Ja, es geht mir gar nicht darum, dass, also, wenn mir ein Restaurant sagt, dass ich das App muss haben, ist mir egal, wenn ich da nicht mehr reingegangen will. Das, so ein Restaurant würde ich gar nicht mehr besuchen. Nur, es geht wirklich um Verantwortung für den Missbrauch, wenn der Missbrauch stattfinden könnte. Und ich bin jetzt absolut ein Neandertaler und ganz viele andere noch. Wir haben keine Ahnung, was man kann machen mit den Netzen, mit den Daten, die dann vermittelt werden. Und wer jetzt heute Abend mit Gerät, dass es wunderbar ist und alles also mit Code und nicht entschlüsselbar und so weiter. Das wissen wir nicht. Und darum finde ich, ist es zweischneidiges Schwert, das freiwillig zu machen. Danke. Und abgesehen davon, noch etwas, Excuse, ganz kurz, es haben in meinem Bekanntenkreis auch Jüngere, also knapp 50-Jährige, haben ganz viele haben kein Smartphone. Also es gibt ganz viele, die keine App können installieren.
Das ist auch eine Frage, die wir ganz häufig bekommen haben. Danke vielmals, Nadine Vasiljevic, ja. Und ein Gruß ins Tessin, ja. Und Ihnen einen ganz schönen, ja, Abend. Jetzt, ja, noch mal ganz kurz, Judith Belesch, die Haftungsfrage. Also, dass man im Prinzip den Staat noch verantwortlich machen könnte, wenn irgendetwas schief läuft.
Ja, also ich glaube, die hängt einfach zusammen mit der Angst, dass dort Daten gesammelt werden. Und dann gehen irgendwelche Daten raus. Und es ist ganz, ganz wichtig, und vielleicht kann der Herr Salaté sich dazu noch äußern, nochmals zu betonen, die App sammelt keine Daten. Und ich glaube, wenn das Verständnis mal da ist, dann fallen auch so ein bisschen die diffusen Ängste in dem Zusammenhang und auch die Skepsis. Die App sammelt keine Daten, die tauscht lediglich irgendwelche Codes aus und deshalb eine Haftung hier übernehmen ist, ich sehe nicht, was für eine Haftung.
Sie hören das Forum auf Radio SRF 1. Sie können mitreden auf 0848 440 222. Und jetzt ist vorher, hat der Matthias Müller die 60%, das ist die ominöse Zahl, die überall rumgeistert, basierend, glaube ich, auf einer Studie in Oxford, Marcel Salaté, wenn ich das richtig verstehe. Also es geht dort darum, wie viele Leute müssen eigentlich so eine App installieren, dass sie etwas bringt. Und wenn ich die Studie richtig verstanden und gelesen habe, bei diesen 60%, das ist so ein bisschen der optimale Wert.
Genau, also die 60%, das ist überhaupt nicht so, dass 60% müssen sein und sonst funktioniert es nicht. Das ist rein eine theoretische Überlegung, dass man hätte zeigen können, dass wenn 60% von der Bevölkerung so ein System würde benutzen, dass das dann schon allein genügend wäre, dass man die Epidemie unter Kontrolle würde behalten, also die berühmte Reproduktionszahl unter 1 kann behalten. Das ist ein sehr interessantes Resultat, aber niemand hat wirklich jemals im Ernst angenommen, dass man keine anderen Massnahmen würde treffen. Und aufgrund von diesem Missverständnis ist dann relativ schnell eine zweite Studie rausgekommen vom gleichen Team, wo gezeigt hat, dass wirklich jeder Prozentsatz von dieser App etwas bringt, und zwar mehr oder weniger linear. Also das heisst, 20% ist besser als 10% und 30% ist besser als 20% und so weiter. Und dass man das auch immer muss sehen in einem Massnahmenpaket, das haben ja verschiedene jetzt auch schon angetönt, und der Bund hat ja im Übrigen die grosse Plakatkampagne gefahren. Also ich habe nicht den Eindruck, dass man jetzt völlig nur noch über die App redet, ganz im Gegenteil. Ich denke, alle sind sich bewusst, was die Verhaltensregeln sind. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz etwas auch noch ansprechen, was ein paar Mal erwähnt worden ist, weil ich glaube, da besteht ein grosses Missverständnis. Man redet immer wieder von Überwachung und von Daten und von Hacken. Ich kann auch ganz kurz nur eine halbe Minute Geschichte erzählen von dieser App bzw. vom Protokoll. Das ist, dass nämlich wir damals schon im Januar und auch im Februar eben auf Asien geschaut haben und eben gesehen hat, wie man das dort macht. Und das ist uns eben genau nicht wohl gewesen, wenn wir das gesehen haben, mit was für einschneidenden Massnahmen, dass man dort versucht hat, die Epidemie unter Kontrolle zu bringen. Und deshalb sind wir schon relativ früh zusammengesessen und haben gesagt, wie können wir das genau verhindern? Wie können wir die Überwachung verhindern? Und haben dann eben ein Protokoll entwickelt, das Überwachung verhindert. Und deshalb ist das System jetzt eben so aufgestellt, dass es gar keine persönlichen Daten sammelt und dass es auch keinen Server gibt irgendwo beim Bund, wo wir die Daten sammeln, weil da könnte man nämlich hacken, das haben wir auch gehört in den Nachrichten von Stadlerreil zum Beispiel, die Systeme, die sind nie sicher und deshalb muss man das so planen, dass so ein System, so ein einzelner Server, wo dann die Daten eingesammelt werden, dass das eben gefährlich ist. Und deshalb haben wir das dezentrale System aufgebaut, wo sich alles nur auf den Telefongeräten befindet. Und die kann man ja nicht en masse hacken. Also es ist also ein sehr sicheres System.
Matthias Müller als Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz, der nicht so Freude hat an dieser App. Die absolute Sicherheit gibt es nicht, aber eben, also mit privaten Daten geht man ganz anders um. Uber weiss ganz genau, wo ich jetzt heute Abend noch durchfahre. Und hier bei dieser App, wo nur die beiden Handys miteinander schwätzen und die Daten verschlüsselt sind, nie ihnen abgelegt sind, wo ist das Problem?
Ich glaube, das habe ich schon zu Beginn gesagt von der Diskussion. Vom Technischen her möchte ich im Salaté und allen Entwicklern, die ich gut finde und das sehr schätze, dass sie sich da zu Herzen genommen haben, die Pandemie zu bekämpfen, wollte ich nicht irgendwie einen Masterplan unterstellen, dass sie jetzt alle Wände unter die Lupe nehmen und überwachen. Aber mir geht es vielmehr um die sogenannte Freiwilligkeit und um den Prozentsatz, den man den Leuten aufdrücken will. Herr Salaté hat jetzt gemeint, 1% ist besser als 0, 2% ist besser als 1. Ich möchte einfach noch einmal sagen, der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme gesagt, es brauche eine sehr hohe Akzeptanz und Verbreitung von dieser Corona-App, die notwendig ist, damit das überhaupt für einen effektiven Mehrwert können sorgen. Der Marcel Tanner, der auch in der Special Force ist, wo der Bundesrat da berufen hat, sagt heute in der Aargauer Zeitung 60%. Frau Bellesch sagt in der Tagesanzeiger 60%. Oder? Das ist ein massiver Wert. Ich sage es nochmals, 5,1 Millionen Leute. Und ich glaube, da wird ein Druck kommen von Seiten des Staates. Heute haben wir ja auch gesehen, der grössten Tageszeitung, der CEO, der noch einmal darauf aufgerufen hat, jetzt muss es schnell gehen, jetzt muss die Bevölkerung das App installieren. Auch Sie, Frau Bellesch, haben im Tagesanzeiger gesagt, jetzt gilt es, alles dran zu setzen, die Bevölkerung dazu zu bringen, sie auch einzusetzen. Also mit dieser Freiwilligkeit, so wie sie ursprünglich angedacht ist, ist passé. Darum finde ich es ganz wichtig, dass das Parlament da aktiv worden ist, auf die Bremse gedrückt hat und gesagt hat, wir müssen in das Bundesgesetz hineinschreiben, dass es keine gesellschaftlichen Sanktionen gibt, wenn man dass die App eben nicht will benutzen.
Judith Bellesch als Nationalrätin aus Zürich von den Grünliberalen. Wenn man den Blick auf Indien wirft, das, was Matthias Müller anspricht, so der soziale Druck. Indien hat jetzt so gemacht, dass alle Regierungsbeamten werden verpflichtet, die App runterzuladen, zu installieren. Und jetzt kommen schon private Firmen, die das gerne für sich auch würden so machen würden. Die sagen, da haben wir quasi mehr oder weniger Planungssicherheit, wer wenn in Quarantäne muss. Also das, an gewissen Staaten sieht man das schon, wo die App dann durchaus zum Zwang wird. Die Befürchtung haben sie nicht für die Schweiz.
Nein, und das kommt für
dass die Schweiz. Dass der soziale Druck tatsächlich um ist. Vielleicht nicht gerade, dass der Chef sagt, du musst, aber sagt, vielleicht ist es beim nächsten Mitarbeitergespräch relevant.
Also das ist nicht der Weg von der Schweiz. Das muss ich sagen. Das wäre horsträubend, wenn da der Druck staatlich würde aufkommen. Aber genau, dass der soziale Druck nicht aufkommt, haben wir ja die gesetzliche Grundlage wählen. Und dort steht eben, dass der faktische Zwang, also der soziale Zwang, nicht darf entstehen. Sie haben mein Interview erwähnt und ich kann dort wirklich, ich möchte am Begriff der Akzeptanz knüpfen. Also wenn wir so viele Leute wollen, die diese App brauchen, dann geht das nur über die Akzeptanz und sicher nicht über Druck oder Zwang. Und um die Akzeptanz und das Vertrauen zu steigern, braucht es eben das Parlament, das sagt, das sind Rahmenbedingungen. So weit gehen wir und weiter nicht. Und es ist mir schon klar, also ich wundere mich auch über die Zuhörer, die sagen, mir macht das nichts aus, ich hinterlege gerne meinen Namen und meine Telefonnummern und alles Mögliche. Und das ist wirklich nicht eine Gesellschaft, wie man sie sucht. Ich muss auch sagen, es gibt viel aggressivere Krankheiten in der Schweiz, wo man auch nicht einen Beweis verlangt. Also es gibt Leute, die impfen sich immer noch nicht gegen Masern. Die müssen auch nicht mit dem Impfausweis einkaufen oder zu Nacht essen. Und das ist auch nicht eine Gesellschaft, wo man sie sucht. Nochmal, die App ist ein ergänzendes Instrument zu allen anderen Massnahmen. Und es ist ein Instrument der Eigenverantwortung.
Und jetzt haben wir weiter einen Hörer am Telefon. Es ist der Leroy Berchtold und er läutet da aus Zürich. Guten Abend, Herr Berchtold.
Guten Abend miteinander.
Ich sehe ihn ganz in einem kurzen Satz. Sie sind gegen die App. Mehr sehe ich nicht.
Das ist richtig so.
Warum?
Ich würde mich gerne auf den ersten Zuschauer, der sich eingeschaltet hat, Herrn Waber, beziehen, der gefunden hat, man hat ja die Entscheidungsfreiheit, ob man das Restaurant besucht oder nicht, wenn das so eine App voraussetzt. Ich finde, das ist ganz ein bedenkliches Freiheitsverständnis, das der Herr Waber hat. Wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, dass auf einmal anfangen, alle Restaurants das App vorauszusetzen, dann hat man die Entscheidungsfreiheit eben genau nicht mehr. Und dann ist man gezwungen, Restaurants zu meiden und kann die nicht mehr besuchen. Und darum kann ich dem Herrn Matthias Müller nur gratulieren, dass da die Jungfräsinnigen auf die gesetzliche Grundlage pochen und da darauf achten, dass man das Parlament für die gesetzlichen Rahmenbedingungen sorgt. Ich meine, man muss sich bewusst sein, dass der Herr Berset das hat so lancieren wollte, ohne die Freiwilligkeit gesetzlich festzulegen. Und gewisse linke Politiker haben ja nicht mal die Freiwilligkeit so wichtig erachtet. Da hat es gewisse linke Politiker gegeben, die gefunden haben, eine Teilpflicht sei in Ordnung, dass man da gewisse Sachen nicht mehr besuchen darf, wenn man das App nicht hat. Und das finde ich einfach sehr bedenklich. Und da finde ich auch Frau Bellesch, finde ich nicht gut, dass man da einfach das App lancieren ohne Widerstand, ohne dass man zuerst sicherstellt, dass die Sachen wirklich dann nicht so festgesetzt werden.
Genau, weil ich zähle genau, was diskutiert dann wahrscheinlich das Parlament im Juni darüber, eben das, und das hat Balthasar Glättli gesagt von den Grünen, dass eben eine Dienstleistung darf nicht an die App geknüpft sein, oder? Dass man das verbindet. Das ist in ihrem Sinn. Also eben nicht, dass die Freiheit dann plötzlich dumm ist, wenn sie die App nicht getroffen haben.
Genau, das ist mir sehr wichtig. Und da es gewisse linke Politiker gegeben, die im Gegensatz zum Herrn Glättli das völlig anders gesehen haben. Und darum finde ich es wichtig, dass man das gesetzlich festlegt.
Der Matthias Müller wollte Ihnen
genau, wenn ich da kurz einhaken darf. Also ich bin sehr froh, dass Frau Bellesch auch noch mal gesagt hat, oder, dass diese Freiwilligkeit die muss garantiert werden, gesetzlich garantiert werden. Es ist leider so, dass das nicht alle im Parlament so sehen. Frau Gmür hat in einem Interview gesagt, sie ist immerhin Fraktionspräsidentin von der zweitgrössten Fraktion in diesem Parlament. CVP, die gesagt hat, es müsse obligatorisch sein. Sie hat sogar gesagt, es sei zumutbar, dass es eine Handypflicht gibt. Dann haben wir noch, excuse, Frau Bellesch, ihre Parteikollege Martin Bäumle, Ex-Präsident der GLP, der gesagt hat, Freiheitsgerade gewinnt, wer die App herunterlädt, also wo quasi die Freiheit abhängig macht von der Nutzungsquote. Dann haben wir Frau Laubacher, wenn sie gestattet, den Herr Felix Ullmann, SRF News Interview gegeben hat, der gesagt hat, der Staat hätte die App alternativ vorschreiben können, um Einschränkungen zu minimieren. Also Sie sehen, da haben wir also doch eine beträchtliche Opposition, die sagt, wo das eben nicht so sieht, wie wir jetzt, Frau Bellesch, mit dieser Freiwilligkeit. Aber ich bin guten Mutes, dass das am Schluss so in unserem Sinn durchkommt.
Mit genau, weil Judith Bellesch ist nicht der Martin Bäumli.
Das ist korrekt, aber ich wollte nur sagen, sogar in der GLP, vermeintlich liberal, wenn ich das sagen darf, hat es unterschiedliche Auffassungen, das gibt es wahrscheinlich bei uns auch, aber ich sage einfach, was ich damit sagen wollte, es ist noch nicht ganz klar, dass es eben im Parlament effektiv so rauskommt, wie wir jetzt gesagt haben oder wie die Intention ist von Ihnen und von mir, dass man eben sagt, es darf keine Sanktionen geben, wenn man eben die App nicht auf sich trägt.
Herr Berchtold, wenn ich frage, würden Sie die App installieren?
Ich würde sie installieren, sofern die gesetzliche Grundlage besteht, dass man wirklich von keinen Dienstleistungen ausgeschlossen wird und auch von keinem Produkt oder Ähnliches, dass man wirklich noch sein Leben kann leben, wie das auch vorher war, ohne jegliche Einschränkungen.
Also wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen gegeben sind, dann sagen Sie, jawohl, dann ist das gut, dann mache genau. Ich das. Ich glaube, genau, Judy Bellesch wird Ihnen noch etwas sagen.
Ja, das freut mich natürlich sehr, weil das zeigt eigentlich, dass die gesetzliche Grundlage Menschen, die eher skeptisch eingestellt gesehen sind, eine Basis setzen, um zu sagen, ja mal, unter diesen Voraussetzungen würde ich sie laden. Insofern ist das Ziel erreicht und das freut mich, dass Sie sich so äußern.
Herr Berchtold, wir wünschen Ihnen einen ganz schönen Abend und alles Gute.
Danke vielmals.
Danke vielmals. Kein Smartphone, auch das ist ab und zu kommen und ich habe mehrere Mails dazu bekommen. Eins hat Stefan Unholz, das stimmt nicht, es war kein Mail, er schreibt auf srf1.ch. Offenbar gehen die Erfinder stillschweigend davon aus, dass der Besitz eines Smartphones obligatorisch ist und nicht nur das, es muss auch noch permanent eingeschaltet herumgetragen werden. Sorry vielmals, wenn ich mich hiermit als total rückständig oute. Bei mir liegt ein Nokia aus den Nullerjahren ständig im Auto. Darf ich als solcher Verweigerer, ja, für und Schlusszeichen, in Zukunft nicht mehr aus dem Haus? Marcel Salaté, als Miterfinder von dieser App, und du das vorwärts getrieben hast, Was sagen Sie den Leuten eigentlich, die kein Smartphone haben?
Denen sage ich ja, eigentlich nichts. Das finde ich super, dass es immer noch Leute gibt ohne Smartphone. Und ich kann mich ganz gut an die tollen Nokias erinnern. Und ich wünschte auch noch, dass meins auch noch funktionieren würde. Das war wirklich ein cooles Gerät gewesen. Aber nein, also, es ist natürlich nicht so, dass wir irgendwie dort an der Wandtafel rumgekripselt haben und gefunden haben, aha, alle haben ein Smartphone. Das wissen wir natürlich auch, dass das viele nicht haben. Und das ist auch gar nicht so Thematik gewesen, weil eben die App, darf man jetzt nicht davon ausgehen, dass die irgendjemand schützt, oder das macht sie eben nicht. Es ist eine Warn-App. Und die das wollen, nutzen, die können das. Die ein Handy haben, wo das unterstützt, also sprich die ganzen Androids und iPhones, die können das. Die das nicht können oder die das nicht wollen, die müssen das nicht. Das war uns völlig klar gewesen. Und die Freiwilligkeit, ich meine, ich muss es nochmal wiederholen, also die Freiwilligkeit ist auch von Anfang an von uns eine essentielle Bedingung gewesen, oder? Also die Freiwilligkeit ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und wenn die nicht gehst, dann gehe ich auch und die Medien sagen, so eine App würde ich nicht installieren. Und da werden sämtliche Entwickler genau das Gleiche machen. Also ich glaube, wir sind uns eigentlich alle einig, die Freiwilligkeit, die muss ankommen, die wird auch da sein. Das ist, glaube ich, gar kein Thema.
Marcel Salaté, wir haben ganz viele Fragen noch zu dieser App bekommen. Eine, die mich sehr interessant dunkt, ist, wie sollen eigentlich Gesundheitsfachleute, die zum Beispiel Covid-Patienten betreuen, mit dieser App umgehen? Werden denn die für ihre Freunde und Familie, die kommen eigentlich jeden Tag so eine Code zugeschickt über, wahrscheinlich, oder?
Nein, also eben ganz und gar nicht. Also grundsätzlich ist schon überhaupt mal, muss man auch mal festhalten, was ja schon mal super ist, dass wir grundsätzlich jetzt sehr wenig Fälle haben. Das heisst, die Fälle, die haben eine gewisse Anzahl Kontakte. Ein Großteil von diesen Kontakten im Übrigen werden sowieso schon durch das klassische Contact Tracing abgefangen, das von der Kantonsärzten gemacht wird. Das heisst, dann gibt es noch ganz einzelne Fälle, die dann über die App die Message bekommen. Aber das wird wirklich sehr selten sein. Und eben für Leute, die sich in einer Schutzsituation befinden, also eben Ärzte, Gesundheitspersonal, Leute, die hinter einem Plexiglas arbeiten, denen empfehlen wir grundsätzlich, also entweder die App gar nicht zu installieren, wenn es zu kompliziert ist, oder wenn sie es trotzdem wollen, einfach die Bluetooth-Funktion abzustellen in der App. Also das ist mehr oder weniger auch das Einzige, was die App kann. Man kann das anschalten und abschalten und anschalten und abschalten. Und sonst ist es eigentlich wirklich eine furzlangweilige App, wenn ich das so sagen darf. Sie macht wirklich absolut nichts. Außer dass sie vielleicht eben einmal jemandem so eine Nachricht gibt. Und das wird hoffentlich extrem selten passieren.
Jetzt ist ein weiterer Hörer, der anruft. Das ist der Thomas Grossenbacher. Und auch er ruft hier aus Zürich. Guten Abend, Herr Grossenbacher.
Guten Abend, Thomas Grossenbacher. Ich habe folgendes Bedenken in dieser ganzen Geschichte. Und ich will es aus der politischen Szenerie jetzt rausnehmen und auf eine ethische Ebene bringen. Und zwar ist vor Stichwort Warn-App gefallen und ich sehe Unterstützungs- oder Schutz-App ab. Viel gescheiter. Und das bringt das nicht, wenn es eine Warn-App ist. Ich mache jetzt einfach das Beispiel. Stellen wir uns vor, ein Coiffeursalon mit zwei Stühlen. An jedem Stuhl schafft jemand. Die eine Coiffeuse, die kriegt einen Kunden, der ihr das auslöst. Sie weiss nachher, wer das ist. Und jetzt kommt die Frage, geht sie denn zum Chef und sagt, ich muss in Quarantäne oder geht sie nicht? Und was macht sie, wenn ihr Kollege am anderen Coiffeurstuhl geht? Und das wird schwierig. Wir sind dann nicht mehr anonym. Es ist dann plötzlich klar, weil die Welt so gleich ist. Und das macht es problematisch. Und darum meine ich, müsste es umgekehrt sein. Die App müsste grüne Punkte verschicken, wenn ich einen Tag lang überall mit der Abstand durch die Welt gegangen bin, gegen die Zobenbilanz. Ich habe es gut gemacht. Und dann sind wir auf dieser Ebene, wo jetzt endlich auch die Werbeagentur, die für das BAG schafft, gemerkt hat, dass nicht der Zeigefinger und das Warnen richtig ist, sondern das Mitnehmen, nicht nachlassen, heisst das jetzt im neuesten Trailer. Und dort habe ich mitgeholfen, dass das geändert hat. Und das möchte ich jetzt einfach sagen. Machen wir doch nicht jetzt noch mehr auf Angsttreiber. Das ist nämlich das, was passiert. Sondern nehmen wir den Leuten Angst und ermutigen wir sie, dass sie es schaffen, dass keine zweite Welle kommen muss. Und das ist mein Wunsch, dass man einfach die App jetzt umbaut und statt rote Punkte, sage ich jetzt einmal, grüne verschickt. Und dann muss man nicht wissen, wer ist dahinter gewesen, sondern kann ich mich freuen, ich kann mich gut verhalten. Und es ist mir nichts passiert heute. Und dann muss ich auch nicht wissen, ist der andere getestet oder muss ich testen. Sondern dann kann ich einfach sagen, ich habe eine Sicherheit gewonnen für die, die das brauchen. Ich müsste auch die grüne App nicht haben. Ich weiss, was ich zu tun habe. Ich arbeite im Gesundheitswesen als Seelsorger. Und darum weiss ich jetzt inzwischen, wie ich mich bewegen muss und habe keine Angst.
Marcel Salaté, ist das... Können Sie über das Wochenende rasch umbauen? Geht das? Von Rot
nein,
auf Grün?
Das können wir natürlich nicht. Aber, das ist
aber Sie verstehen,
auch
was,
natürlich...
Thomas Grossenbacher will sagen. Es ist nicht immer anonym.
Ich verstand das sehr gut. Ich kann das vielleicht auch am besten beantworten, indem ich auch versuche zu erklären, was die App eigentlich genau eben will machen. Also, was die App eben nicht will machen, ist, sie will jetzt nicht irgendwie mit neuen Methoden kommen und sagen, hey, wir haben die geniale Idee gehabt, das ist das, was die Leute machen müssen. Ganz im Gegenteil, oder? Die App, die will einen bestehenden, etablierten Prozess unterstützen. Und der Prozess, der heisst Contact Tracing und der wird von den Kantonsärzten gemacht. Und das ist eine ganz etablierte Methode, wo man zu einem kranken Fall, also zu einem Indexfall geht und sagt, mit wem bist du in Kontakt gewesen? Und die Person fragt und sagt, mit wem? Mit welcher Person? Und kann ich bitte eine Telefonnummer haben? Und dann wird man plötzlich angerufen. Also das wird die Regel sein, dass man dann wenn das passiert, wird man vom Kantonsarzt oder von den entsprechenden Hilfspersonen im Gesundheitssystem wird man angerufen und es wird einem gesagt, man ist in Kontakt mit einer positiven Person. Das hat nichts mit dieser App zu tun. Oder? Das ist ein System, das existiert in einer Welt ohne Apps. Und dort kann man natürlich genau gleich dann eigentlich herausfinden, wer ist das genau gewesen? Und die App macht eigentlich nichts anderes, einfach nur auf eine viel anonymere Art und Weise, dass es eben sehr schwierig ist, zum herauszufinden, wer es ist. Aber es stimmt, man kann natürlich dann am Schluss das schon herausfinden. Das ist für uns auch nicht unbedingt so das Problem, weil wenn man mit den Leuten redet, auch insbesondere bei denen, die in Quarantäne sind, es gibt ja auch zum Beispiel Kantone, die haben das auch durch die Pandemie durchgezogen, die haben mit dem überhaupt kein Problem gehabt und die haben genau gewusst, wer das sie potenziellerweise angesteckt hat. Und das war überhaupt kein Problem gewesen. Das Problem, das wir gesehen haben, eben wo wir auch auf Asien geschaut haben, ist, dass wir jetzt die Kontaktdaten würde sammeln, noch immer zentral, und dann irgendwie welche sozialen Graphen und sozialen Netzwerke zusammenstellen und schauen, wer redet eigentlich mit wem, oder? Und das ist für uns die Horrorsituation und das Horrorszenario, das wir unbedingt wollen verhindern. Und deshalb haben wir so eine extrem datenarme App entwickelt.
Und gleich, wenn ich jetzt immer wieder ein Go zugeschickt bekomme oder informiert werde, ich bin in der Nähe gewesen, ich probiere jetzt nachzuvollziehen, was der Thomas Grossenbacher meint, dass das auch ein bisschen Angst auslöst, oder? Dass man irgendwie das Gefühl hat, ich bin die ganze Zeit irgendwie umzingelt. Verstehe ich das richtig, Herr Grossenbacher?
Ja, genau. Das ist ja das, was Sie in die Antwort geben, Herr Salaté. Es geht ja darum, dass ich gesagt habe, man muss umstellen, dass nicht nur mehr Angst. Es ist sehr viel Angst in der Gesellschaft. Das habe ich miterlebt. Und ich sehe viele Leute, sogar im Gesundheitswesen, die dem ausgesetzt sind, die an jedem Ecke wittern, sie könnten sich jetzt nochmal anstecken. Und das ist ja auch nicht ganz abzuwenden, das ist klar. Aber jetzt müssen wir doch so schaffen, ja, das bewusst verglichen mit dem, dass man jetzt die Kampagne verändert hat. Und sie kommen irgendwie spät zu einem falschen Zeitpunkt, jetzt nochmal auf die Karte zu setzen, dass man das Tracing macht. Das denke ich einfach, das ist interessant für die Fachleute, aber das ist gesellschaftlich ein ganz schlechter Weg. Wir müssen jetzt eigentlich den Weg gehen, zu sagen, wir sind eigentlich schon sehr weit und jetzt müssen wir dabei bleiben und dann wird das auch nicht mehr kommen und dann wird sich der Coronavirus wahrscheinlich auch mutieren und dann haben wir es mit dem Ganzen anderen zu tun und dann werden wir weiterhin das Risiko haben, dass das Leben halt einfach lebensgefährlich ist, aber es wird dann nicht mehr so sein, wie wir es jetzt erlebt haben in den letzten anderthalb, zwei Monaten. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir jetzt zum Vertrauen schaffen, gerade jetzt, wenn sich das im ÖV verdichtet, dass die Leute zusammen sind, dass man dort nicht unter der Angst, sondern unter der Sicherheit kann sein. Und das hilft jetzt nicht, das Tracing, wo man dann nachher wieder weiss, oh, jetzt bist du gefährlich gewesen. Und oh, da könnte mir jetzt wieder etwas passieren. Ich glaube, wir sind jetzt auch abgenützt, das merke ich den Menschen an. Und jetzt müssen wir Sorge geben und nicht so etwas inszenieren. Nochmal, Menschenschutz, der Datenschutz ist nicht mein Problem. Das glaube ich Ihnen auch, dass man das gut geprüft hat.
Thomas Grossenbacher, vielen herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben und einen ganz schönen Abend noch. Judith Bellesch, eben der Bund sollte jetzt auf positiv umschwenken und die Leute, die Angst haben, dass auch da ganz viele Mails dazu. Wie sehen Sie das? Haben Sie Angst vor einer zweiten Welle, dass es da plötzlich wieder mehr Ansteckungen könnte geben?
Also ich sehe das auch so. Ich freue mich natürlich wieder auf einen positiven, einen konstruktiven Diskurs und dass man mit einem Silberstreifen am Horizont wieder aus dem Haus gehen kann. Das freut mich sehr. Und der Bundesrat hat auch gesagt, jetzt müsst ihr auch ein bisschen wieder raus und auch der Hotellerie, der Gastronomie ein bisschen Hoffnung machen. Teile ich alles. Das, was bis jetzt diskutiert worden ist eben das Gegenteil, dass die Leute zu viel Angst haben, sondern dass Bedenken um sind, dass die Leute jetzt unbeschwert rausgehen, oder? Und ein bisschen nachlässig werden. Insofern hat der Herr Grossenbacher andere Erfahrungen gemacht und er ist offensichtlich in einem ganz speziellen Gebiet tätig und ich glaube ihm das. Ich habe eher das Gefühl, jetzt die Jungen, die wollen raus und sind eher unbeschwert. Jetzt die zweite Welle. Es ist nicht eine Angst, aber wir müssen auch ein bisschen realistisch sein. Oder? Wir sind jetzt zwar sehr viel besser vorbereitet, wir sind konditioniert auf das Abstandhalten, auf die Hygienemassnahmen etc. Aber wir müssen auch einen Plan haben für den Fall, dass die zweite Welle kommt. Und falls die kommt, ist die App natürlich ein gutes Mittel, ein ergänzendes Mittel, weil wir haben gesehen, das traditionelle Contact Tracing, das kommt nicht mehr nach. Wenn eine Lawine oben runterkommt, können sie nicht mehr jeder Schneeflocke hinterher suchen.
Und gleich noch ein Blick in die Zukunft, weil jetzt sind wir ja jetzt schon ein bisschen Begehrlichkeiten, ist Stichwort. So ein so Daten, die sind ja begehrt, also die privaten Firmen, Google, Apple, das weiss man, die haben sehr gerne möglichst viele Daten. Ich möchte hier umstellen, also die deutsche Regierung hat jetzt gerade den Ethikrat beauftragt, sie sollen doch mal abklären, wie das ganz genau wäre mit einem Immunitätsausweis, wenn man dann nachgewiesen hat, dass man dann eventuell immun ist, wenn man die Krankheit überstanden hat, das ist ja offensichtlich noch nicht ganz klar. Und dann habe ich schon Stimmen gehört, sagen, jawohl, und dann tut man das auch noch auf die App drauf und dann das noch drauf und dieses noch drauf. Matthias Müller, Sie haben die Befürchtung im Vorfeld geäußert, dass es eben da die Begehrlichkeiten gibt und sagen, wer denn anfängen?
Absolut. Also vielleicht noch kurz zum Votum von Herrn Grossenbacher. Ich leite da für mich ab, dass er sagt, oder mit dem öffnen wir bis zu einem gewissen Grad auch die sogenannte Büchse der Pandora. Oder wir wissen nicht, was alles nachher passieren kann, ob man am Schluss mehr Angst hat oder nicht. Und darum ist es doch nochmal ganz zentral, dass der Bund eigentlich darauf aufmerksam machen. Bis jetzt haben wir sie auch gut gemacht und die Fälle relativ abgebracht. Was es wirklich braucht, ist Handwaschen, Distanz behalten, Mobilität einschränken, Masken tragen. Das sind Grundbedingungen von der Pandemiebekämpfung. Und was man noch auch bräuchte, und ich komme jetzt auf das sprechen, was Sie gesagt haben, wir müssen rigoros testen. Anstatt Immunitätsausweis und so weiter machen, müssen wir doch jetzt Millionen von Tests zur Verfügung stellen, dass Antikörpertests zur Verfügung gestellt werden. Wenn das ausgestellt worden ist, dann weiss man, man nimmt es an, man ist immun, dann ist man wieder eine Arbeitskraft und man kann raus und helfen, die Pandemie zu bekämpfen. Also wenn es etwas bräuchte, dann sind es rigorose Tests.
Marcel Salaté, die Begehrlichkeiten, können Sie da entkräften? Also wenn Apple und Google mit im Spiel sind, da sind sehr viele Leute sehr skeptisch. Werden die gelöscht nachher? Jetzt angenommen, die Pandemie ist durch, was alle freuen würden, dann wird das alles gelöscht.
Also, ich muss es nochmal wiederholen. Das Prinzip ist so aufgebaut, dass eben gar keine Daten generiert werden. Also das kann, so dass eben gar keine Begehrlichkeit kann entstehen. Das ist eben genau das Grundprinzip von dem Protokoll. Weil man eben genau weiss, wenn jemand einfach sagt, ja, du musst einfach dem vertrauen oder dem Staat vertrauen oder der Firma XYZ. Das ist kein guter Ansatz, weil eben diese Sachen können immer missbraucht werden. Deshalb geht es darum, ein System zu bauen, wo es gar keine sonnigen Daten gibt.
Aber Google und Apple, die Schnittstellen zur Verfügung stellen.
Die stellen eine Schnittstelle zur Verfügung, aber das ist einfach eine Schnittstelle auf dem Telefon. Also so, dass wir nicht die ganzen Messungen und Distanzabmessungen machen müssen und so dann irgendwie die Batterie vom Telefon irgendwie zu stark negativ beeinflussen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass irgendwelche die Daten gehen wegen dem nicht zu Apple oder zu Google. Das bleibt alles auf dem Telefon. Das ist einfach eine Unterstützung vom lokalen Gerät, das ja von Apple und von Google gemacht worden ist.
Und da gibt es Pläne, wo man sagt, und wenn es vorbei ist, weg damit.
Also in der Schweiz ist das auf jeden Fall so. Das ist ein Missverständnis vom Gesetzestext, wo dann die Basis wird sein von dem, dass es ein ganz klares Enddatum hat. Und also ich würde mir das so wünschen und auch so fordern.
Und jetzt ist am Montag die App in einer ersten Vorabversion erhältlich. Also da gibt es Unsicherheiten.
Da gibt es Unsicherheiten, genau. Also wenn wir das richtig verstehen, und das ändert sich laufend, und das ist auch okay so, dann wird Mitte nächste Woche die Testverordnung stehen. Und aufgrund von dieser Testverordnung dürfen wir dann die Tests machen. Im Parallel dazu kann dann eben das Parlament den entsprechenden Text ausschaffen. Und dann, wenn die Tests fertig sind und gut gegangen sind, und wenn die Gesetzestext da sind, dann kann das beides zusammen ausgerollt werden. Und wenn das genau ist, das wissen wir jetzt noch nicht.
Sie haben aber die Vorabversion schon drauf, oder eine?
Ich habe eine Testversion auf meinem Telefon, ja. Aber eben, wie gesagt, das ist die langweiligste App, die ich auf meinem Telefon habe. Und so bleibt es hoffentlich auch.
Vielen Dank, Marcel Salaté. Judith Bellesch, Sie installieren die so bald als möglich. Das ist das, was Sie dann machen.
Ja. Das habe ich gesagt, das wird ja so machen. Ja, okay, ist kein Fall.
Matthias Müller als Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz. Niemals.
Sag niemals nie. Also, ich tue es jetzt sicher nicht installieren, weil ich nehme an, der Herr Salaté und seine Kolleginnen und Kollegen werden noch x Updates müssen machen, weil sie werden merken, dass es da noch Ungereimtheiten hat, bei den technischen Finessen ausräumen und so weiter. Ich nehme an, das wird noch ein Zeitchen gehen. Sie arbeiten sicher mit viel Engagement daran, aber ich werde es dann installieren, wenn ich vom Gesetzgeber Signal bekomme und das Bundesgesetz auch vor meinen Augen habe. Also ich weiss, die Freiwilligkeit ist absolut gegeben, es sind keine Sanktionen müssen befürchtet werden, wenn ich es nicht sollte downloaden. Und dass ich auch einfach eine Gewissheit bekomme vom Gesetzgeber, dass das ein Enddatum hat, die App, falls die Pandemie
bekämpft wird. Also Sie bekämpft installieren es genau. Wahrscheinlich gleich.
Ich habe eben das Gefühl, das tönt einfach nach, eigentlich wette sie, aber ich suche jetzt noch nach Gründen, um irgendwie
Zurzeit brauche ich sie nicht. Zurzeit braucht sie auch die Bevölkerung nicht. Die Wirtschaft hat sie auch nie gefordert. Die Wirtschaft hat immer gesagt, und dieser Meinung bin ich auch, das Wichtigste sind die drei Sachen, die der Bund seit einem Monat predigt. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Das war das Forum zum Thema Corona-App, ein bisschen salopp formuliert, Chancen oder Risiko. Ich hoffe, wir konnten die ein oder andere Frage klären. Sicher nicht alle. Morgen diskutiert der Bundesrat über die rechtlichen Anpassungen und weitere Massnahmen. Danke fürs Zuhören, fürs Anrufen, sich einbringen via Mail oder online. Danke meinen Gästen. Allen einen ganz schönen Abend.
Schönen Abend.
SRF 1 Forum.
Gäste von der Gesprächsleiterin Radka Laubacher sind gewesen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.